Ja, danke für die Einführung. Guten Morgen zusammen. Bei mir geht es um den Begriff therapeutische Landschaften. Das ist vielleicht gleich, um die Anregung von Herrn Schenk aufzunehmen, ein Begriff, der Anfang der 90er Jahre eben aus dem englischen Raum zu uns gekommen ist, als solcher übernommen wurde, der sowohl inhaltlich kritisch hinterfragt werden kann, aber auch von der Begrifflichkeit. Trotzdem ist der Stand in der Literatur, wir haben jetzt diesen eingeführten Begriff, der ist etabliert und wird erstmal auch als solcher beibehalten. Worum geht es dabei? Es geht darum, um die Idee, wie Natur oder Landschaft als Gesundheitsressource aufgefasst werden kann. Und was ich zeigen will, dass wir zwar jammern, wie schwierig der Landschaftsbegriff ist, aber wenn wir uns den zweiten Begriff Gesundheit anschauen, werden wir schnell sehen, dass dieser Begriff bei Weitem nicht einfacher zu haben ist. Also das ist auch so der Überblick zum Gesundheitsbegriff. Den Landschaftsbegriff brauchen wir hier nicht nochmal ausführlich diskutieren. Mir geht es dann darum, inhaltlich zu zeigen, wie Natur oder Landschaft als positive Ressource aufgefasst werden kann. Ein Beispiel, das kennen Sie alle aus der Popularisierung, aus Bestsellern, ist Waldbaden, was aus Japan rübergeschwappt ist als fast schon Modeerscheinung. Das ist so ein typisches Beispiel, wie dann auch Natur, Landschaft, wie immer man das beschreibt, Grünräume insgesamt idealisiert werden als Heilquelle für alles Mögliche. Es geht noch etwas weiter. Wenn man sich in die Literatur reinliest, stellt man sehr schnell fest, dass es einige gibt, die sagen, ja gut, wir haben so eine starke Entfremdung von der Natur, dass es inzwischen eigentlich krankmachend ist. Also letztlich der Verlust an Naturerfahrung durch diese Entfremdung, durch das Aufwachsen in urbanen Räumen, wird selbst schon pathologisiert. Der Brückenschlag zu den vorherigen Referaten zur Ernährung, da sind wir natürlich auch ganz nah bei dem Gesundheitsaspekt. Und es gibt Ernährungsratgeber, die sagen, naja, vielleicht nicht unbedingt vegan oder vegetarisch, sondern wir müssen zurück zu den Ursprüngen. So wie wir uns damals im Pleistozän ernährt haben, müssen wir uns heute wieder ernähren. Die Nähe zur Natur ist das, was gesund ist. Aber aus der Gegenbewegung, und das hatten wir ja auch in den vorherigen Referaten gesehen, gibt es natürlich diese stark ungesunde Ernährung, wo uns dann gesagt wird, das, was zivilisatorisch an Ernährungsmitteln angeboten ist, ist das, was uns krank macht. Also die versteckten Fette, die wir in Pommes finden, die wir aber auch vielleicht anders finden, anders zugespitzt. Also dieses Bild zeigt eigentlich ganz schön, wie die gesunde Natur, wie der Baum, das ist, wohinter sich die zivilisatorischen Krankheiten verstecken. Ich glaube, das ist ein schönes Bild dafür, wie man letztlich Natur positiv belegt und die Zivilisationskrankheiten sind das Krankmachende. Und das hatten wir eben auch schon gesehen. Wir haben eine sehr stark polare Bewegung. Einerseits die zivilisatorischen Krankheiten, die ja in den Foodscapes auch angesprochen wurden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen extremen Fitness-Trend, die Überwachung über Smartwatches, die eigene Gesundheitsüberwachung, das andere Extrem. Aber auch hier findet natürlich die Bewegung, die Gesundheitsförderung in Natur statt. Und das ist ein Bild aus dieser BFN-Naturbewusstseinsstudie, die vorletzte von 2015. Was bedeutet Natur, die persönliche Bedeutung von Natur? Ganz starke Konnotation, positive Konnotation, in dem Fall mit Gesundheit. Das heißt, wir haben eine sehr enge Verbindung von Landschaft, Natur, Grünräumen, wie immer man das fasst, und Gesundheit. Und eine Verbindung haben wir eigentlich schon im Bundesnaturschutzgesetz, wenn wir uns die Begründung anschauen. Wir schützen Natur nicht nur, weil es da seltene Schmetterlinge gibt, sondern weil sie uns auch eine Ressource zur Erholung und zur Gesundhaltung darstellt. Also der Erholungswert ist eben auch ein Argument für den Gesetzgeber im Bundesnaturschutzgesetz. Ein zweiter Faktor, das hatte ich schon erwähnt, ist letztlich Natur, Grünräume. Das ist das, wo wir unmittelbar Natur begegnen, wo wir Verbindungen aufbauen können, die uns helfen können, Gesundheit zu erhalten. Und letztlich, wir hatten gestern schon von Ökosystemleistungen gesprochen, bei den kulturellen Ökosystemleistungen, ist letztlich ein Ziel, Spiritualität, Erholung, Gesundheit. Und das zeigt sich vielleicht auch in diesem Bildchen hier. Das ganze Naturkapital wird eigentlich erhoben, wird quantifiziert, wird monetarisiert mit dem Ziel Human Wellbeing, Wohlbefinden, Gesundheit, Erholung, wie auch immer man das fasst, darzustellen. Gut, nun zum Gesundheitsbegriff. Es gibt die klassische Definition der WHO von 1948. wo dargestellt wird, dass Gesundheit eben nicht nur was rein Körperliches ist, sondern auch was Seelisches und was Soziales. Und das macht dann den Begriff hinreichend komplex. Und gleichzeitig wird halt dargestellt, das ist ein Zustand des vollkommenen Wohlbefindens. Das ist genau der Kritikpunkt, auch an dieser Definition immer wieder. Vollkommenes Wohlbefinden, das haben wir nicht, wenn wir hier im Hörsaal sitzen. Und trotzdem würden Sie sich wahrscheinlich momentan nicht alle als krank beschreiben. Das heißt, Gesundheit ist in dem Fall eine reine Momentaufnahme. Es ist eine Ressource, die immer wieder erneuert werden muss. Und man kann den ganzen Begriff natürlich etwas weiten. Das will ich hier abkürzen. Wir sind als Individuum natürlich Teil einer Gesellschaft und eines größeren Naturganzen, das dann auch Gesundheit beeinflussen kann. Kurz ein Beispiel, wie Gesundheit letztlich konstruiert wird. Das ist jetzt ein Modell von Alexa Franke. Es gibt natürlich unendlos viele Gesundheitsmodelle oder Darstellungen, was man unter Gesundheit verstehen kann. Wir haben eine Person, wir haben in Anführungszeichen objektive Befunde und wir haben das subjektive Befinden. Das heißt, ich kann mich wohlfühlen, mir kann es gut gehen und trotzdem ist in meinem Körper irgendwas, was vielleicht nicht so gut ist. Andererseits kann der Arzt natürlich auch sagen, ich habe hier irgendwelche Messwerte, das ist sehr bedenklich und ich kann davon trotzdem nichts spüren. Oder der Arzt findet eben keine bedenklichen Messwerte und mir geht es trotzdem nicht gut. Also wir haben auf jeden Fall diese zwei Aspekte bei diesen in Anführungszeichen objektiven Werten, wird sehr schnell klar, dass die nur in Anführungszeichen objektiv sind, weil sie sich zeitlich natürlich ändern. Wenn es neue Richtlinien gibt, wo der BMI steht oder der bedenkliche Blutdruck, dann ändern sich auch diese Schwellenwerte natürlich. Und wir haben normative Zuschreibung. Das betrifft vor allem die Diagnostik, die Zuschreibung von Krankheitsbildern. Da gibt es internationale Klassifikationssysteme, ICD-10 oder DSM-5 in der aktuellen Version. Dabei geht es darum, Kriterien zu entwickeln, um Krankheitsbilder darzustellen, die einfach wichtig sind für das Gesundheitssystem, für die Abrechnung von Krankheitsbildern. Und dazu ein Beispiel, das eigentlich ganz gut zeigt, wie solche Diagnosen aussehen können, solche Kriterien. Das sind jetzt diagnostische Kennzeichen eines Krankheitsbildes. Ich muss die nicht alle vorlesen. Wenn Sie sich da einfach mal so ein paar diagnostische Kennzeichen durchlesen, dann wird sehr schnell klar, wie schwierig der Krankheitsbegriff ist. Jemand, der diese Kennzeichen auf sich vereinigt, gesteigerte Geselligkeit, Gesprächigkeit, gehobene Stimmung, der hat alles, der hat nur kein Problem. Er hat keine Krankheitseinsicht und wird aus seiner Sicht auch niemals einen Arzt aufsuchen. Und trotzdem sagt die Gesellschaft zu ihm, mit dir stimmt irgendwas nicht. Das ist so ein Beispiel für eine Hypomanie, F30 in diesem Klassifikationsschema. Das zeigt, wie schwierig es ist, mit solchen Begriffen umzugehen. Und Sie kennen die Hypomanie, die kennen Sie etwa im Vergleich zu manisch-depressiven, bipolaren Störungen, wo dann solche Zustände auftreten können. So, das überspringe ich jetzt zum Landschaftsbegriff. Auch nur diese Folie, wir haben darüber lang diskutiert, zu diesen attributiven Zuschreibungen zur Landschaft kommt jetzt eben noch dieser Begriff therapeutische Landschaften hinzu. Ein Aspekt zu dieser konstruktivistischen Sichtweise und zu den eben schon angesprochenen kulturellen Ökosystemleistungen, vielleicht diese Folie, die zeigen soll, dass Landschaftserleben durchaus Wohlbefinden generieren kann. Spirituelle Orte, Heimat, Idylle, das sind Begriffe, die positiv konnotiert sein können und zur Erholung dienen können. Und dazu ein Zitat, das vielleicht nur aus Bayern so kommen kann. Das Feldkreuz am Wegesrand kann den Erholungswert steigern. Das ist das Landesamt für Umwelt in Bayern mit diesem Bild. Also man kann hier durchaus einen positiven Bezug zu eben solchen kulturellen Ökosystemleistungen aufbauen. Natur als Gesundheitsressource oder Landschaft oder Grünflächen allgemein, ich will mich da jetzt nicht auf einen Begriff erstmal fixieren, kann man unterschiedlich fassen. Die übliche Perspektive ist, dass wir schauen, wie können wir uns vor Gefahren schützen. Wir hatten eben schon die Nitratbelastung, das heißt, wir entwickeln Grenzwerte und suchen uns vor diesen Gefahren zu schützen. Das ist so der sehr häufige Zugang zu Natur und Landschaft, dass wir halt ein Risiko sehen, dass wir Krankheiten sehen, etwa bei der Nitratbelastung mögliche Krebserkrankungen und wir versuchen, Krankheitsprävention zu betreiben. Der Fokus der therapeutischen Landschaften ist ein anderer. Da wird geschaut, wo sind die positiven Ressourcen, was in der Natur, was in der Landschaft kann Gesundheit erhalten, kann uns dabei helfen, Gesundheitsförderung zu betreiben. Und das geht im Wesentlichen auf das Konzept von Antonovsky zurück, der für sich eben die Frage gestellt hat, was hält Menschen gesund und nicht, wie es sonst üblicherweise ist, was macht uns krank. Das ist einfach ein Perspektivwechsel. Das sind zwei Perspektiven, die sich wunderbar ergänzen. Aber ein Großteil der Forschung und der Tradition ist eben dieser pathogenetischen Perspektive weiterhin verhaftet. Das Konzept therapeutische Landschaften ganz kurz versucht eben positive Gesundheitsaspekte von Räumen, von Orten zu adressieren und geht im Wesentlichen zurück auf Will Gessler Anfang der 90er Jahre. Und für ihn war klar, dass in dem Falle jetzt Landschaft nicht nur ein erdräumlicher, naturräumlicher Ausschnitt ist, sondern dass es unterschiedliche Settings, Milieus, Locations sein können, die unterschiedliche Aspekte von Gesundheit positiv beeinflussen, also individuelle, gesellschaftliche, körperliche und psychische Zustände. Letztlich die Quantifizierung solcher Gesundheitseffekte ist etwas, was weiterhin schwierig ist und ein Anstoß zu der Erkenntnis, dass Grün irgendwie gesundheitsfördernd wirken kann, geht zurück auf eine sehr bekannte Studie von 1984, wo zwei Patientengruppen in einer Klinik eine unterschiedliche Sicht aus ihrem Krankenhauszimmer hatten. Einmal einfach auf eine Wand und einmal auf eine Grünfläche. Und man hat dann festgestellt bei der Beobachtung dieser Patientengruppen, die letztlich ins Grüne blicken, die irgendwie Natur vor sich haben, die gesunden schneller, brauchen weniger Medikamente, weniger therapeutische Zuwendungen und können schneller entlassen werden. Also es gibt offensichtlich solche positiven Effekte von Natur, von Grünflächen auf unterschiedliche Aspekte von Gesundheit. So, es geht noch ein bisschen weiter. Es sind eben nicht nur erdräumliche Ausschnitte, die wir als in dem Fall therapeutische Landschaft adressieren, sondern es können eben auch Naturbilder sein, etwa in Krankenhäusern. Und da zeigen die Studien auch, dass allein schon der Blick auf Naturfotografien, aber auch naturnahe Gemälde letztlich Stressabbau, Entspannung auslösen kann. Und vielleicht dazu noch eine Studie. Es gibt eine Studie, die eben zeigt, dass wenn Sie ins Grüne blicken, dann brauchen Sie weniger Zimmerpflanzen in dem Büro, aber wenn Sie irgendwo im dunklen Keller sind, dann umgeben Sie sich ganz gern mit Grün. Das heißt, es gibt hier offensichtlich positive Effekte und das Ziel wäre letztlich, solche Effekte irgendwie zu quantifizieren. Das wäre jetzt so eine zusammenfassende Überblick zum Konzept der therapeutischen Landschaften von Thomas Glasen und Thomas Kistemann, wo die unterschiedlichen Bedeutungsebenen eigentlich ganz schön dargestellt sind. Meistens bewegen wir uns auf dieser naturalistischen Ebene. Also das wäre so die Ebene auch erstmal vom Waldbaden. Ich gehe in den Wald und fühle mich danach besser. Oder wenn Sie an Kurorte denken, die eben auch sehr gern in reizvollen Landschaften sind. Das heißt, wir haben hier offenbar einen Zusatzeffekt durch schöne Landschaften, durch attraktive Landschaften. Gut, ein paar Effekte einfach jetzt hier summarisch zusammengetragen. Das, was unterschiedliche Studien letztlich zeigen können, dass naturnahe, schöne, reizvolle Landschaften sehr starke psychische Effekte zeigen können, Abbau von negativen Emotionen, Verstärkung von positiven, Abbau von Stress, Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit und so weiter, bis hin zur Minderung der Aggressivität. Und vielleicht dazu eine letzte Studie. Es gibt verschiedene Studien inzwischen aus den USA, wo man untersucht hat, wie ist das Kriminalitätsniveau und wie ist der Anteil an Grünflächen. Und es zeigt sich auch über eine lange Zeit hinweg, dass bei höherem Grünflächenanteil die Kriminalitätsrate auch sinken kann. Und das ist natürlich auch ein Gesundheitseffekt. Und man erklärt sich das indirekt dadurch, dass durch diese Grünflächen natürlich Kommunikationspunkte geschaffen werden, Vertrauen geschafft wird, durch den Blick auf Grünflächen auch, wie eben schon gezeigt, negative Emotionen unterdrückt werden können, Stress abgebaut werden kann und dass dadurch indirekt möglicherweise eben auch das Kriminalitätsniveau in Stadtteilen sinken kann. Ein letztes dazu, und dann bin ich auch gleich am Ende, zurück zu diesen Waldfahrten. Wie kann man solche gesundheitlichen Effekte tatsächlich messen? Also, dass es jenseits dieses Anekdotischen in der Natur so schön bleibt. Wie kann man das quantifizieren? Wir hatten es im Stadtwald von Augsburg versucht und mehrere Studentengruppen immer wieder besendet mit unterschiedlichen Sensoren. Herzrate, Hautleitfähigkeit, Beschleunigung, Smartwatches, wo dann auch die subjektive Befindlichkeit jeweils eingezeigt werden sollte und dann auch die Bioklimatologie gemessen. Das ist jetzt bezogen auf die Bioklimatologie. Wir sehen hier die Uni Augsburg und hier den Stadtwald. Das sind so die Messkampagnen. Wir sehen zum einen den Abkühlungseffekt des Waldes. Also das wäre der bioklimatologische Effekt. Und bei Hitzebelastung, bei Hitzestress in Städten ist natürlich dieser abkühlende Effekt, hat eine unmittelbare gesundheitliche Wirkung. Das ist völlig klar. Das bezieht sich nicht nur auf Stadtwälder, sondern natürlich auch auf irgendwelche städtische Parks. So lange brauche ich nicht mehr, danke. Und das ist letztlich die Folie, die dann auf die Humanphysiologie geht, auf die gesundheitlichen Effekte. Das ist noch mit hohen Fehlerquoten behaftet, aber ein erster Indiz dafür, dass, wenn wir drei Regionen unterteilen, hier das bebaute Gebiet der Universität und hier noch das Wohngebiet, dann haben wir hier so eine Heidelandschaft und hier den Stadtwald. Und wenn wir die Herzrate anschauen, dann ist die zumindest etwas niedriger in den Waldgebieten. Das wäre zumindest ein Indikator, dass wir letztlich diesen Entspannungs-, Erholungseffekt im Wald auch ja, physiologisch nachvollziehen können. Ja, da bin ich jetzt auch bei der Zusammenfassung. Also es gibt zahlreiche Gründe, Landschaft und Naturschutz zusammenzudenken. Es gibt gemeinsame Argumente, um Natur als Gesundheitsressource zu schützen. Wir haben einerseits die gesetzlichen Vorgaben, die uns das sowieso nahelegen. Wir haben letztlich auch, wenn wir unsere Gesellschaftsstruktur anschauen, eine älter werdende Gesellschaft. Und wenn wir sehen, dass wir in Bewegung, in Grünflächen auch eine gesundheitliche Ressource haben, dann ist es dazu noch eine kostenlose Ressource. Also wir haben ein Drittel des Landes waldbedeckt. Damit haben wir eine sehr hohe Gesundheitsressource, die eben auch von jedem kostenfrei genutzt werden kann. Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor. So, also wir haben ja gemeinsame Argumente für Landschafts- und Naturschutz vor dem Hintergrund der Gesundheitsvorsorge. Und das ist etwas, was man, glaube ich, noch immer etwas stärker herausstellen kann. Damit bin ich auch am Ende. Dankeschön.